Land und der Politik-Podcast.
Ja, hallo, hier ist Stadt, Land, Bund mit einer neuen Folge und ihr seid wahrscheinlich total irritiert, warum wir heute so gut klingen. Das liegt daran, dass wir in einem Studio sind. Vielen Dank an Radio Free FM, die uns hier ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, denn wir nehmen heute zusammen auf und wir haben einen Special Guest. Wir haben zwar auch einen Verlust, zum Glück nur für heute, aber also zunächst mal, Lena ist leider jetzt kurzfristig ausgefallen, weil sie erkrankt ist und deswegen kann sie nicht mit dabei sein, aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und einen absoluten Top-Ersatz engagiert. Die einzig wahre, die Gag-Maschine von Bündnis 90, die Grünen, die jüngste Elder Stateswoman ever, Ricarda Lang, ist heute bei uns bei Stadtlandbund zu Gast.
So schön wurde ich noch selten eingeführt, Marcel. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich versuche, Lena würdig zu vertreten.
Ja. Das ja, ich denke, Lena, also erstmal gute Besserung.
Ja, gute Besserung.
Aber Lena, ich sag dir auch, werd schnell wieder gesund, weil das kann sein, dass sonst wir drauf bestehen, dass wir es jedes Mal mit Ricarda machen.
Genau. Also, so ein Dauerplatz hier
Stadt
reserviert.
Bunt. Herzlich willkommen bei Stadt, Bunt, Bunt.
Ja, so wie meistens halt.
Leichtes Übergewicht.
Ja, also wir haben überlegt, du bist ja viel im Landtagswahlkampf, auch in Baden-Württemberg unterwegs, aber nicht nur beim Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, du warst jetzt auch viel in Bayern, weil das sind Kommunalwahlen, wovon man, wie ich finde, ja interessanterweise gar nicht so viel mitbekommt, Total. Weil man eigentlich dachte, dass Markus Söder da so ein paar Pflöcke reinhaut, aber das macht er in meinen Augen gar nicht so, um so Debatten irgendwie mit zu bestimmen, das sehe ich gerade gar nicht, aber vor allem interessiert uns natürlich dein Blick auf Baden-Württemberg. Du bist viel unterwegs, machst viele Termine in unterschiedlichen Städten. Wie ist so die Stimmung? Was nimmst du da so wahr?
Ich finde es sonst sehr spannend, weil ich glaube, ehrlicherweise, wenn man mich vor ein paar Monaten gefragt hätte, gibt es eine Chance, Baden-Württemberg nochmal zu gewinnen, hätte ich natürlich pflichtschuldig, zwangsoptimistisch gesagt, na klar. Ob ich es jetzt so richtig gefühlt hätte, weiß ich nicht. Weil natürlich, wir kommen aus einer schwierigen Phase im Bund, muss man nicht drum herum reden. Die Ampelregierung hat einiges an Vertrauen gekostet. Und wir hatten eine Zeit, wo in den Umfragen zwischen uns und der Union 10% lagen. Und ich glaube, auch manche in der Union etwas darauf gehofft haben, dass es eher eine Art Duell zwischen Union und AfD werden könnte. Und man da die Grünen an den Seitenrand drängt. Und jetzt ist ziemlich das Gegenteil passiert. Also wir erleben innerhalb der letzten Wochen, und ich gehe auch davon aus, dass sich das in den letzten 2-3 Wochen nochmal verstärken wird, dass diese Frage, wem vertraue ich eigentlich die Zukunft des Landes, in den Fokus rückt. Das hatten wir 2021 schon mal, als Angela Merkel aufgehört hat im Bund. Ich glaube, auch da haben die Leute eigentlich erst ein paar Wochen vor der Wahl wirklich gecheckt, die geht, die ist nicht mehr da. Und dann war die Frage, wer folgt ihr nach? Und das sehen wir jetzt gerade auch hier. Und da merkt man einfach, dass Cem mit Erfahrung, ich glaube auch mit einer Klarheit in der Haltung, kann man sich als Grüne auch manchmal drüber nerven, habe ich auch schon in der Vergangenheit, aber man weiß, was man kriegt, man weiß, was man bekommt, man da einfach bei ganz vielen Leuten Vertrauen schafft. Das wird trotzdem noch ein Uphill-Battle. Ich will das jetzt nicht irgendwie einfach reden, was wir da die nächsten 3 Wochen noch vor uns haben, aber ich glaube, das Ding ist holbar.
Ja, mir geht's genauso. Ich habe schon von einem halben, dreiviertel Jahr allen Journalistinnen und Journalisten erzählt, ja, alles ist möglich. Und jetzt glaube ich's. Jetzt glaube ich's.
Ein kleiner Einblick, wie Politik funktioniert.
Genau. Wir werden einfach von der Realität aufgeholt. Ja, genau. Marcel und ich haben einfach orakelhafte Fähigkeiten, würde ich sagen.
Ein Urvertrauen in Gemma.
Self-fulfilling prophecy.
Ich muss sagen, hatte ich aber auch. Aber tatsächlich habe ich von Anfang an, ich habe schon ein bisschen dran geglaubt, weil wir hatten die Situation ja einfach auch schon in ähnlicher Konstellation. Mhm. Ja, also dass die Grünen in Baden-Württemberg noch 2 Monate vor der Wahl ziemlich hinter der CDU liegen, war 2016 ja noch mehr sogar. Da war der Abstand noch größer. Und was ich da schon immer gesagt habe, war, Leute, stellt euch vor, ihr habt dann nachher das Duell im SWR. Ja, da stand dann damals Winfried Kretschmann, Landesvater par excellence, neben Susanne Eisenmann. Ja?
Stimmt.
So, ja, oder Guido Wolf. Ja. Oder jetzt halt Cem Özdemir, ehemaliger Europaabgeordneter, Bundesvorsitzender, Bundesminister, gegen Manuel Hagel, der halt in Ehingen Sparkassenfiliale geleitet hat. So. Also ich kenne Manuel Hagel auch, alles gut, aber ich muss schon sagen, ich dachte, wenn man sich das Bild vorstellt, dann bin ich schon davon ausgegangen, dass die Bevölkerung dann sagt, hey, wir wollen dann schon halt den auch mit der entsprechenden Erfahrung, den der bekannt ist, der auch ein fantastischer Redner natürlich auch ist, der Leute auch überzeugen kann und der einfach auch politisch wahnsinnig viel mitbringt.
Mhm, ja. Total.
Und ich meine, deshalb habe ich auch gewettet.
Ja, okay. Also, was hast du gewettet?
Ich hab mit einigen Leuten gewettet, fast immer um eine Flasche Wein. Also ich kann einen Weinkeller aufmachen, wenn Cem gewinnt, aber Da muss er jetzt halt auch, also Cem, wenn nicht, dann schicke ich die Rechnung.
Ja, mir hat mein Team tatsächlich verboten, dass ich noch Wetten mache.
Aber du hast doch gewettet bei der Bundestagswahl.
Genau, ich gehe immer höher. Das ist das Problem. So, ich kann mich irgendwie nicht kontrollieren. Und ich hatte bei der Bundestagswahl noch mit meiner CDU, mit einer lokalen Abgeordneten gewettet, dass die Schuldenbremse reformiert wird nach der Wahl. Okay. Als sie mal auf jedem Podium saß und gesagt hat, nein, mit mir wird es keine Reform der Schuldenbremse geben. Und ich habe gesagt, das haltet ihr genau bis zum Wahltag durch. Am Tag danach wird das fallen. Was ist passiert? Ist am Tag danach gefallen. Ja. Übrigens auch zu Manuel Hage ganz interessante Anekdote, dass er mal eine Ewigkeitsgarantie oder ich glaube 2 Wochen vor der Bundestagswahl für die Schuldenbremse ausgesprochen hat. Das ist so ein bisschen für, finde ich, wie sehr man sich auf dieses Wort verlassen kann, ein ganz gutes Indiz. Und dann hatte ich da gewonnen, dann habe ich Wein gewonnen, dann habe ich noch mit Thorsten Frey, weil ich dann so ein bisschen angeheizt bei Maischberger darum gewettet, um einen Kasten Bier, dass sobald der CO2-Preis ansteigt, die Union, die ja immer gesagt hat, wir machen alles über den Preis, wir brauchen keine Regeln, wir brauchen keine Verbote, Preis, die ersten sein werden, die den Preis angreifen, hat jetzt schon angefangen, also muss ich mal Thorsten Frey SMS schreiben, dass ich mal einen Bierkastenbad machen will.
Ja, ich von Wettsucht betroffen sind, in den Shownotes stehen Hinweise für Beratungsstellen.
Jetzt passt mein Gag natürlich nicht mehr. Ich wollte nämlich gerade sagen, man kann ja hohe Einsätze machen, wenn man gewinnt. Das ist ja überhaupt kein Problem.
Das stimmt, jetzt musst du auch
also gewinnen. Wir können ja zum Ende der Folge vielleicht auch nochmal uns einen Wetteransatz überlegen.
Gucken, worum wir wetten. Sehr gerne.
Wir sind uns eine Million Euro.
Wie so als Kind immer, wenn man so Spiele gespielt hat. Genau. Immer zweimal mehr als du.
Zweimal mehr als du. 1 Million Euro oder die Vulkangruppe finden. Ja, du machst ja ganz viele verschiedene Formate im Wahlkampf. Also ich habe gesehen, du machst einen Spaziergang, du machst eine Veranstaltung, Pubquiz hast du gemacht gestern hier in Ulm, deswegen bist du heute hier, warst du ja DJ bei der ErstwählerInnen-Party, machst glaube ich auch einfach mal, dass du eine Rede hältst. Was ist denn so dein Lieblingsformat im Wahlkampf eigentlich?
Also die Erstwählerparty in Ulm hat schon ziemlich Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich war davor ziemlich aufgeregt. Und zwar aufgeregter, als ich es vor Reden bin, weil ich aufgelegt habe als DJ. Man sagen muss, aufgelegt ist ein großes Wort. Ich habe eine Apple Music Playlist angemacht und hin und wieder mal die Lieder geswitcht und nacheinander. Was auch herausfordernd war, weil ich dann vor Ort einen richtigen DJ zur Seite gestellt bekommen habe, den Samuel, um den ich sehr froh war, der sich so meine Playlist angeschaut hat und so meinte, Ricarda, das ist eine Erstwählerinnen-Party und das sind nur so Millennials. Und ich war so, die Leute lieben Britney Spears. Die Leute lieben Madonna. Turns out, die Leute lieben Bad Bunny und Ikki Mel mehr als Britney Spears und Madonna. Deshalb habe ich dann Musikwünsche zugelassen. Und wir hatten davor... und dann sind sie auch richtig abgegangen. Bist du
nicht so Hochzeits-DJ?
Genau. Am Ende wurde richtig gefeiert. Und dann hatte ich davor, ich glaube mit der SWP war es, die waren auch da, so ein kleines Interview und dann an die so zu mir, und Frau Lang, wie lange haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich so, was? Wie lange haben Sie so geübt, das DJ? Ich so, lang, also 3 Minuten, bevor ich hier angekommen bin. Und dann war ich aber sehr froh, dass es funktioniert hat. Was ich echt schön finde zu sehen, das ist hier in Baden-Württemberg, weil, glaube ich, auch nochmal so ein Drive jetzt drin ist bei der Wahl, weil wirklich Leute merken, A, es geht um alles und B, alles ist gewinnbar. Aber so auch in Bayern, wo ich auch sagen will, Kommunalwahlen sind ja manchmal noch ein bisschen ruhiger, jetzt nicht der ganz große bundesweite Fokus drauf, dass wahnsinnig viele Leute zu den Veranstaltungen kommen. Man denkt ja manchmal, dass die Menschen gerade vielleicht keinen Bock mehr haben. Und ehrlicherweise, ich kann sogar jeden verstehen, der beim Blick auf Instagram oder die Tagesschau-App mal sagt, ich würde mir gerade eigentlich gerne irgendwie die Decke über dem Kopf ziehen. Aber egal, wo wir jetzt sind, ob wir Frühstücks machen, wo die Leute morgens um 9 irgendwie zu 100 da rumhängen oder bei den Erstwählern-Party. Und das Format, was jetzt für mich am interessantesten und lustigsten war, war...
Dieser Podcast
100% auf jeden Fall als zweitlustiges und fast so innovativ wie ein Podcast. War, dass ich in Bayreuth laufen gegangen bin. Und tatsächlich haben die mir das vorgeschlagen, der Bayreuther Kreisverband, meinten, wir wollen was anderes mit dir machen, also das übliche Townhall-mäßige, lass uns doch laufen gehen. Ich dachte so, ja geil, ich gehe da mit so 5 Übermotivierten aus dem Kreisverband laufen. Und dann waren wir irgendwie 120, 130 Leute, die da zusammen joggen gegangen sind in Bayreuth. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt gedacht, ich mache so ein Format draus. Und zwar, dass ich so bundesweit Ricarda rennt als Gegenstück zu Söder ist anbietet.
Oh, das ist ja nicht schlecht. Ja, ne?
Wäre jetzt nicht unbedingt mein Format, aber...
Es hat ja so ein bisschen leichte Joschka-Fischer-Vibes, das der auch gerne gemacht hat, glaube ich, früher. Aber
zwischendurch.
Ist genau. Ein schöner Moderationsbogen zur Aschermittwochsrede, die heute stattfindet. Wir sind davor. Also statt dich nochmal auf die Rede vorzubereiten, hast du gesagt, ich gehe lieber hier in diesen weltbekannten Podcast.
Die Konsequenz werden wir nachher erleben. So.
Da ist Joschka Fischer auch da. Wie gehst du damit um, mit einem anderen Elder Statesman in einem Jahr zusammen? Genau, ich muss kurz diesen Gag einmal kurz erklären, weil ich finde, es gibt niemanden, der so jung ist und so häufig irgendwie einfach bei Makarem Joschka sitzt und einfach ohne, dass es wirklich ein Thema gibt oder auch in anderen Podcasts oder Talkshows sitzt, wie so eine unabhängige politische Instanz, die das einfach stimmt, ja, über alles und Gott und die Welt urteilen darf, als hätte sie kein Parteibuch und wäre sie keine aktive Politikerin mehr.
Marcel lässt mich jetzt klingen wie die letzte Laberbacke. Was er natürlich meint, ist, dass ich mit intellektueller Schärfe das Weltgeschehen einordne.
Ja, natürlich.
Lustigerweise, wer das mal zu mir gesagt hat, war Per Steinbrück. Und mit dem war ich nämlich bei mir genau so eine Runde, wo es um was braucht Vertrauen in die Politik. Und dann meinte er zu mir, ach, weil sie sind auch die jüngste Elder Statesman, die das Land hier hatte.
Ja, den Status hätte er gern.
Genau. Ich glaube, er hat ihn sogar auch ein bisschen, Joschka Fischer bisschen, würde ich vielleicht auch noch in die Riege mit aufnehmen. Ich finde ja
das
die Zusammenstellung.
Das entscheidet nämlich auch Ricarda.
Genau, ich bin jetzt die Kontrollinstanz. Ich finde ja die Zusammenstellung tatsächlich ganz lustig. Es reden nämlich Joschka Fischer, Winfried Kretschmann, Cem Özdemir und ich. Wir sind nicht nur Elder Stateswoman, sondern auch in das Dreigestirn der Oberrianus in Baden-Württemberg aufgenommen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Witz machen darf. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Je nachdem, mache ich ihn nachher in der Rede oder nicht. Dass man mich über den Dresscode hätte informieren sollen, weil ich meine grauen Haare leider zu Hause vergessen habe.
Unbedingt machen.
Ist noch in Ordnung, machen, oder? Ja, schon Mittwoch machen, geht das, kann finde ich.
Cem hat nicht so viel.
Ich glaube, man macht danach so ein nettes Sorry.
Ja, genau.
Noch so ein Sorry.
Love you. Aber ja, das ist genau, es passt nicht so ganz, weil Cem noch relativ voll ist und schwarzes Haar hat.
So ein richtig jung gebliebener 60 Jahre alt.
Genau, ich mach's einfach trotzdem. Paar hier vorne im Kalender, obwohl ich sogar auch schon welche habe. Also, das stimmt nicht ganz. Aber genau, es ist so eine ganz lustige. Ich bin ausnahmsweise mal die Henne im Korb, würde ich tatsächlich sagen, in der Zusammenstellung.
Wie die grüne Jugendrednerin quasi so.
Ja, stimmt. Das war ich früher auch. Ich habe auch meine erste Aschermittwochsrede, das war in, wie heißt nochmal der andere große?
Emmendingen,
genau. Ja. Das habe ich damals mit Robert Habeck gehalten. Und da war ich noch grüne Jugendsprecherin. Und es war richtig lustig, weil man total gemerkt hat, dass ich Robert Habeck nie vorbereitet hat auf die Rede. Und dann, glaube ich, so dachte, er redet noch die grüne Jugendsprecherin, lol. Ja. Und dann habe ich geredet, habe eine einigermaßen gute Rede gehalten.
Ja, du hast halt wahrscheinlich so Punchlines vorbereitet und Robert Habeck halt nicht.
Und wer das war, dann so ein bisschen so und war so, shit. Hat er dann auch oft zu mir gesagt, das fand ich ganz nett. Aber deshalb, ja, ist eine lustige Zusammenstellung, aber ich freue mich da drauf. Ich mag ja Aschermittwoch immer ganz gerne und finde so diese auch ein bisschen festzeltmäßige Stimmung ganz schön. Auch wenn ich meistens nicht die ganz klassische, also ich habe meistens so einen Mix, dass ich so den ein oder anderen Seitenhieb habe. Klar, Markus Söder muss immer mal vorkommen. Katharina Reiche macht es dann jetzt im Moment irgendwie auch leicht, dass sie haben viele Elfmeter irgendwie vor den Fuß legt. Omid hat mir mal gesagt, ich darf keine Fußballmetapher mehr nutzen, weil die immer so schlecht sind bei mir. Aber ich glaube, die war in Ordnung.
Hat funktioniert.
Ich wollte auch sagen, das war noch.
Wir verstehen, was du meinst.
Sehr gut, danke schön. aber ich finde schon, es ist gerade nicht die Zeit für so eine ganz klassische Aschermittwochsrede. Also ich glaube jetzt einfach dieses 20 Minuten lang, der ist dumm, das passt dann irgendwie auch nicht in die Zeit. Das heißt, es wird auch ein bisschen ernsteren Teil zur Lage der Welt gehen und zur Demokratie.
Ja, heute Morgen im Spiegel, also Lage am Morgen, stand auch drin, wie wäre es denn Aschermittwoch mal mit ein bisschen Demut? In Richtung allerdings Markus Söder, der natürlich jede Aschermittwochsrede und eigentlich jede Rede nutzt, um wirklich Seitenhiebe zu verteilen. Und es wurde quasi darauf eingegangen, dass nach allem, was er vor der Bundestagswahl so gerade den Grünen natürlich angekreidet hat und allen anderen aber auch und dem, was dann die Regierung unter CDU-Führung jetzt getan hat alles, wäre doch mal angebracht, vielleicht auch mal auf dem Aschermittwoch ein bisschen Demut. Ich bin gespannt.
Kleiner Spoiler-Alert, das wird nicht passieren.
Vermutlich nicht passieren.
Aber es wäre angebracht. Ich bin tatsächlich gespannt, über wen er die ganze Zeit reden wird. Weil das war ja schon die letzten Jahre, also es gibt ja die Seehofer-Meme mit die Grünen, was ja so ein bisschen das Lebensmotto von Markus Söder war. Letztes Jahr ging das auch noch einigermaßen, weil da konnte man dann diese Geschichte machen, jetzt hören sie raus aus der Regierung. Jetzt ein Jahr später ist schon ein bisschen langweilig, nur über die Grünen zu reden. Ne? Ich würde ihm nicht absprechen, dass er es trotzdem tun wird, aber ich bin mal gespannt, ob er ein neues Lieblingsthema findet. Aber es stimmt natürlich, was du sagst, eigentlich müsste er dann drüber reden, was in der jetzigen Regierung schiefläuft. Und er ist zwar bekannt dafür, auch gern seinen eigenen Parteikollegen ans Bein zu pissen, aber das wird er wahrscheinlich trotzdem nicht machen.
Ja, die SPD da richtig in den Senkel zu hauen, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen oder so. Also,
vielleicht, mal gucken. Vielleicht ist das sogar jetzt so das neue
Feind. Hier Lifestyle, Teilzeit, wahrscheinlich schon so ein Seitenhieb in Richtung Arbeiterpartei, sag ich mal.
Ja, wobei, das ist ja ein Motor, aber
aus Sicht CSU-Arbeiterpartei.
Ja.
Ja, oder hat einen Sprich vorbereitet über Dorobert.
Das kann auch sein. Ja. Wir haben ja nichts von dir erwartet, aber.
Ach, das war so unangenehm. Ja, das dieses Video ist so unangenehm. Ja. Ich bin darauf ja, dass ich habe ja im Orden wieder eine tierischen ernsten Rede gehalten. Da bin ich auch darauf eingegangen, weil ich da, also ich finde, es gibt so ein
Mindestmaß. Da,
und, ja, sie hat auch den Preis bekommen. Sie hat den Orden bekommen. Und es ist eh eigentlich so ein bisschen Tradition, würde ich sagen, bei diesem Orden, dass man gegenüber der Ritterin, also dort heißt sozusagen die Preisträgerin oder der Preisträger mal Ritter oder Ritterin, dass man da wohlwollend ist. Also dass das jetzt nicht die Person ist, wo man irgendwie am meisten draufhaut. Das heißt, das hätte ich eh nicht gemacht. Und dann war das aber für mich auch so ein bisschen so eine Frage von Frauensolidarität. Also, ne, ich habe auch meine Themen mit Dorobert, wo wir inhaltlich sehr weit auseinandergehen. Ich habe tatsächlich aber bei bestimmten Frauenthemen, wie zum Beispiel im Gewalthilfegesetz, also was das Thema Frauenhausfinanzierung angeht, auch gut mit ihr zusammengearbeitet. Und ich finde einfach dieses, dass sich da dieser Landesfürst hinstellt auf die Bühne und sagt, wir haben ja nicht von dir erwartet, bei der einzigen Ministerin, die seine Partei im Bund stellt, das ist so Schovi-mäßig. Und da bin ich ihr dann auch zur Seite gesprungen. Also vielleicht kommt das ja wieder an der Stelle.
Ja. Nochmal mit Blick auf die Landtagswahl. Es ist ja so, dass es eine Umfrage gab, wo wir als Grüne nochmal einen Satz nach vorne gemacht haben, ordentlich. Seitdem gibt es keine Umfrage mehr. Mir kommt das ein bisschen komisch vor. Ich finde, früher gab es mehr Umfragen, oder?
Das habe ich mich auch gefragt. Und das habe ich noch nie gefordert, weil ich finde eigentlich im Bund ist es eine totale Krankheit, dass wir viel zu viele Umfragen haben. Also ich finde dieses 7-8 Umfragen pro Woche, auch weil du so eine Nervosität mittlerweile im politischen Berlin hast, dass ja auch aus jeder Umfrage 500 Pressemeldungen und dann ist es ja immer, die Union verliert so stark wie noch nie, die Grünen komplett abgeschlagen und dann ist es irgendwie so 0,5% Minus im Vergleich zur Vorwoche. Und das führt, finde ich, auch sehr stark zu so einer umfragengetriebenen Politik. Also dass, glaube ich, die Leute manchmal und auch nicht ganz unberechtigt das Gefühl haben, dass viel in Parteizentralen gesessen wird und immer auf diese Umfragen gespickt wie so ein Kaninchen vor der Schlange und immer nur überlegt wird, wie können wir irgendwie ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Richtung. Das sollte man immer nicht vergessen. Wir sind als Partei nicht nur meinungsabbildende Kräfte, die Umfragen hinterherlaufen können, sondern schon auch meinungsbildende Kräfte, die Mehrheiten verändern können. Aber so 3 Wochen vor einer Landtagswahl, ich glaube, so da würden doch schon mal viele Bürgerinnen und Bürger wissen, wo es gerade ungefähr steht.
Aber glaubst du nicht, dass dann die Umfrage, wenn jetzt eine käme, die hat dann ja viel mehr Auswirkungen? Also eben die letzte, die hatte ja schon krasse Auswirkungen für die Grünen positiv, durch diese 3
die
Pluspunkte.
Die CDU wurde nervös.
Die CDU wird nervös, die Grünen motiviert, merkt man an der Basis, finde ich, extrem, wie das nochmal gepusht hat. Ja. Aber wenn dann wochenlang nichts kommt, also wenn jetzt eine kommt und das kann ja, da kann ja alles passieren. Ja.
Ich finde halt tatsächlich, merkt man, dass dadurch, dass es keine Umfragen gibt, hat man, finde ich, noch mehr das Gefühl, dass dieser Wahlkampf so vor sich her dümpelt, sage ich jetzt mal. Ja? Weil es gibt kein Gradmesser, wo man dann auch wüsste, okay, jetzt nimmt man das als Anlass, irgendwas zu verändern, nochmal irgendeinen Schritt in diese oder jene Richtung zu gehen mit einer Forderung oder sowas, sondern man bleibt einfach bei dem Kurs, den man macht. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber man kann natürlich jetzt auch nicht mehr irgendwie dann an der Stelle das Ruder rumreißen. Es werden schon nochmal Umfragen kommen, aber in meiner Erinnerung gab es früher auch im Vorfeld von Landtagswahlen immer einmal die Woche irgendwie eine Umfrage.
Ich meine, es gab auch schon welche, die man doch eher unter den Begriff sketchy fassen kann. Also ne, das hat, ich weiß nicht, Sachsen-Anhalt war das irgendwie vor ein paar Jahren, wo dann immer irgendwelche Umfragen kommen, wo die AfD immer krass vor der Union steht und das natürlich nochmal in so einem Maße, das Horse Race, also das dann am Ende zwischen dem demokratischen Kandidaten, der auf der 1 ist, das war in Sachsen-Anhalt, die CDU ist jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Manuel Schwesig mit der SPD und der AfD so angeheizt wird, wo man schon bei INSA, finde ich, auch manchmal ein gewisses Fragezeichen an diese Umfragen machen kann. Das heißt, man kann natürlich auch sagen, es ist sinnvoll, das ohne zu machen. Ich weiß, dass Frankreich, glaube ich, sogar so eine Regel hat, dass, ich weiß nicht, ob das auf alle Wahlen zutrifft, aber vor bestimmten Wahlen darf, glaube ich, 2 Wochen davor gar keine Umfragen mehr veröffentlicht werden, weil man sagt, es soll eben nicht diese starke Beeinflussung. Ich finde, das ist auch durchaus überlegbar. Ich finde nur, weil man so gewohnt ist, dass es sie so viel gibt. Und dann, wenn es jetzt noch diese eine dann wahrscheinlich noch mal gibt, irgendwie vor der Wahl, das finde ich so ein komisches Zwischending, was gerade hier in Baden-Württemberg passiert.
Eigentlich fällt es uns ja auch nur auf, weil wir einfach verdammt neugierig sind.
Ja, total.
Also, ich will es einfach gerne wissen. Eben, wir spüren die Stimmung und die ist mega gut, aber man weiß ja auch trotzdem nie, wie bildet sich dann tatsächlich ab und man hat ja trotzdem seinen begrenzten Kreis irgendwie, wo man das mitbekommt.
Voll.
Ich meine, es ist halt die Frage im Endeffekt, es wird eine knappe Kiste, da braucht man jetzt auch nicht so tun als so und wo bei vielen Leuten das Pendel ausschlägt, das ist schon auch das Entscheidende. Sowohl bei denen, die sagen, ich kenne Leute, die sagen, ich mag den Cem lieber als den Hagel. Ich bin aber eigentlich CDU-Wählerin und jetzt überlege ich noch. Und da ist halt am Ende die entscheidende Frage, in welche Richtung geht's? Und auch bei so Leuten, die sagen, ich will eigentlich eine progressive Regierung, aber ja. ich will eigentlich auch eine progressive Opposition. Genau. Also wählt man jetzt die Linke oder wählt man die Grünen? Ja. Und wo schlägt das Pendel aus? Und das ist ja so das, was am Ende die entscheidende Frage ist, glaube ich, halt gerade für unsere Wählerinnen und Wähler. Ja. Wie es für uns ausgeht.
Ja, ja, total. Das glaube ich auch, dass da noch viel offen ist. Also gerade auch, wenn ich war jetzt auch viel in Unistädten unterwegs und da habe ich eben auch viele junge Leute, die auf der einen Seite sagen, durchaus auch bei vielen Themen fühle ich mich von den Linken angesprochen, seien es jetzt hohe Mieten oder insgesamt Gerechtigkeitsfragen und gleichzeitig natürlich diese Frage. Und ich meine, ehrlicherweise, das kennen wir halt gerade auch aus der schmerzhaften Erfahrung im Bund, wenn du dann eine unionsgeführte Regierung hast, die halt in allen Bereichen auf Rückschritt setzt, sei es der Ausbau der erneuerbaren Energien, der abgewürgt wird, oder Integrationskurse, die eingeschränkt werden, komplett gaga in einer Zeit, wo irgendwie, ich dachte immer, man kann sich bei Migrations auf eins noch einigen, dass wir wollen, dass die Leute Deutsch lernen, aber anscheinend ist auch das nicht mehr der Fall mit der Union. Und man dann in der Opposition daneben sitzt und so das Gefühl hat, ja, man kann die schönsten Reden dagegen halten und die besten Anträge dagegen stellen, aber die Entscheidungen werden von anderen getroffen. Ich glaube, das wird schon am Ende, gerade auch für viele junge Menschen, so die Entscheidung sind, geht es mir eher darum, wer auch in der Opposition die beste Kritik formuliert oder am Ende, und das würde ich schon sagen, auch nochmal im Vergleich zur Bundestagswahl, weil bei der Bundestagswahl, wenn man ganz ehrlich ist, am Ende war die Kanzlerfrage nicht mehr offen. Ne? Das war ganz klar, dass das Friedrich Merz wird. Das heißt, es ging eher darum, wer wird der Juniorpartner. Hier ist es ja wirklich offen und da kann ich schon sagen, am Ende entscheidet sich halt, ob Baden-Württemberg, ich finde auch in einer Zeit, wo es im Bund sehr auf Rückschritt steht, Kurs hält oder ob halt auch hier die Union aus der Staatskanzlei heraus die Rolle rückwärts antritt.
Absolut. Wobei ich die also die Linken in Baden-Württemberg finde ich ja schon auch spannend. Ich meine eben, man hat es ja in der Umfrage gesehen, dass die natürlich auch hier inzwischen Zulauf haben. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie auch einen thematischen Aufschlag mal auf Baden-Württemberg bezogen gehört hätte. Also ich meine, klar, es spielt auch immer viel Bundespolitik mit rein und da ist halt Heidi Reicheneck irgendwie gerade auch dauerpräsent und so weiter. Aber in Baden-Württemberg, ich wüsste keine Person und ich wüsste auch keinen programmatischen Punkt irgendwie, den die jetzt gesetzt hätten. Ja, das finde ich schon dann interessant.
Aber für Leute, die, wenn es so nach Personen geht, ist es für die Leute so, als würde Heidi Reicheneck noch für einen Landtag in Baden-Württemberg kandidieren, was ja gar nicht der Fall ist. Ich kenne tatsächlich Landtagskandidaten von der Linkspartei, die haben ja so ein Spitzentrio, drei junge Frauen, die gar nicht bei Namen kennen, ja, obwohl die da selber kandidieren. Also soweit ist es da auch mit der Identifikation her, aber das ist halt da nicht der springende Punkt momentan, sondern da ist es eigentlich so ein bisschen so eine Projektionsfläche, wie das vielleicht auch bei uns mal der Fall war. Und auch so eine wütende Antwort auf die aktuelle Lage. Und das ist da, glaube ich, so das Hauptmotiv, was das die gerade abholen.
Das erlebe ich auch sehr, dass sozusagen aus einer progressiven Sicht dieses, es sollte mal anders werden. Ich glaube, das gibt schon auf jeden Fall. Wo natürlich wir Grüne auch eine Verankerung und eine Traditionslinie haben. Das wäre jetzt auch gelogen, wenn wir plötzlich sagen würden, mit uns wird alles anders. So, ich glaube schon, dass man nochmal auch Punkte haben kann, wo wir eine Schippe drauflegen können. Also ich würde mir zum Beispiel sehr wünschen, bei dem Thema bezahlbare Mieten, dass man da echt nochmal einen Fokus drauf legt, auch wenn es dann um Koalitionsverhandlungen geht, weil da die Union, finde ich, wirklich unbotsmäßig jetzt Sachen blockiert hat, wenn ich an die Mietpreisbremse denke oder sowas. Also da gibt es ja auch Punkte, wo wir wirklich sagen, da wollen wir nochmal richtig Gas geben, wenn man rankommt. Aber das erlebe ich auch. Und ich meine, da muss man natürlich auch ein bisschen der Fairness halber sagen, das waren natürlich auch Effekte in der Politik, von denen wir auch schon profitiert haben. Also wie du sagst, dass auch der Bund eine gewisse Projektionsfläche und sowas ist, ist jetzt nicht so, als wenn ich auch schon Landtagswahlen hatten als Grüne, wo das bei uns der Fall war.
Auf jeden Fall. Und trotzdem ist aber auch, also ich merke das, ich fand das immer doof, wenn irgendwie dann so Kampagnen irgendwie drauf ausgelegt wurden, die Wählerinnen und Wähler zum taktischen Wählen irgendwie zu bewegen. Also jetzt zu sagen, ja, wer Linke wählt, der verschwendet im Endeffekt die Stimme und sorgt dafür, dass Hagel Ministerpräsident wird, fand ich immer doof. Aber man muss halt fairerweise trotz allem sagen, ja, es stimmt aber halt auch ein bisschen. Also irgendwie, da ist halt auch was dran. Ich habe das jetzt mit relativ vielen, die ich kenne, die tendenziell eher SPD-Wähler sind zum Beispiel, habe ich das Thema auch.
Ja.
Dass sie sagen, naja, klar, die SPD bei 8% in der letzten Umfrage, das ist natürlich also irre schlecht, kann man nicht anders sagen. Ja. So. Aber dann stellen sich natürlich schon viele die Frage, ja gut, wenn es dann wirklich um die Frage geht, ja, wer wird denn MP, dann muss ich halt in dem Fall taktisch wählen. Obwohl ich es selber immer blöd fand, aber kannst ja nicht abstreiten, dass es irgendwie stimmt.
Voll, also ich finde auch, man sollte keinen Wahlkampf haben, der nur darauf abstellt. Nee. Das fand ich auch in der Vergangenheit. Ich finde auch manchmal, bei manchen ostdeutschen Wahlen hatten wir es zu sehr nur noch dieses taktische Wählen, wo ich schon sage, du musst auch mit Inhalten, die wir ja haben. Ne? Das war ja nicht, dass ja die Inhalte nicht da waren, sondern dass eher eine glaube ich, Kampagnenentscheidung war, aber wo ich auch immer gesagt habe, am Ende musst du die Leute mit deinen Inhalten überzeugen. Aber klar kann man den Machtfaktor nicht wegreden in der Politik. Und am Ende, und ich meine, das sieht man gerade, und wie gesagt, Friedrich Merz ist sozusagen das Negativbeispiel dafür im Bund, würde ich sagen, ist eben die Frage, wer eine Regierung anführt, nicht nur eine einfache Frage von 2% mehr oder 2% weniger, sondern das ist eine Machtfrage, übrigens auch im Bund. Also das wäre ja, wenn wir das Ministerpräsidentenamt als Grüne verlieren würden, dann sitzen da in diesem Bundesrat einfach nur noch CDU und SPD rum. Ne? Also das muss man sich ja auch mal ins Gedächtnis rufen. Bodo Ramelow war früher noch für die Linke da, der in Thüringen auch, die haben das verloren. Das heißt, du hast da eigentlich nur noch die GroKo, die miteinander was ausmacht. Ich glaube, das ist für zum Beispiel Klimaschutz bundesweit, wäre das auch katastrophal.
Ja,
das
wäre fatal, ja, auf jeden Fall.
Total.
Ja. Ja, deswegen für uns natürlich vollkommen klar, am 8. März Grün wählen, Cem Özdemir wählen. Hier nochmal der Wahlaufruf.
Es hat ich habe ja Karenzzeit.
Ja, gut,
du bist ja parteipolitisch neutral.
Ja, okay. Deshalb sage ich nur am 8. März wählen gehen.
Ja, wählen Sie bitte Grün.
Das ist so, was er sagt.
So, ja. Genau. Es hat aber noch eine andere spannende Wahl stattgefunden, und zwar die Wahl zum Dschungelkönig. Und da das wurde.
Aber das ist sehr elegant, die Überleitung.
Guter Übergang. Ja. Das soll mal Moderator werden.
Ja, Frühstücksfernsehen.
Geil, ja, das finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall, Gil Ofarim wurde der Dschungelkönig. Ja, eine sehr kontrovers diskutierte Persönlichkeit. Und jetzt auch, dass er sogar Dschungelkönig wurde, eine sehr kontrovers diskutierte Entscheidung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und mein Punkt ist so, ich habe es verfolgt, ich weiß gar nicht genau, du hast es früher mal geschaut, ich weiß gar nicht, ob du es dieses
Doch, ich habe es wirklich verfolgt. Okay.
Ja, ich schaue das auch. Und ich muss sagen, also man kann das ja, ich will jetzt nicht, er ist jetzt ja kein Schwerverbrecher in dem Sinne, ja. Aber wie der da rein ist und wie er dann einfach immer gesagt hat, er will da nicht drüber reden und dann am Ende jetzt Dschungelkönig wurde und auch wie RTL das alles eingeordnet hat, beziehungsweise nicht eingeordnet hat, das fand ich schon ziemlich krass. Und bei mir kam so ein ganz komisches Gefühl rüber, dass auf einmal diese Unterhaltungsshow auch so ein Spiegelbild von politischen Verhältnissen in diesem Land ist, wo Wahrheit und Unwahrheit so verschwimmen und ja, die Unwahrheit auf einmal so ein, so einen Zulauf aber auch bekommt. Ja,
total.
Und das hat mir dann so ein bisschen Spaß genommen und ich war richtig sauer bei dem Ergebnis und auch, dass der Fernsehsender das hat alles einfach so laufen lassen.
Ja.
Mittlerweile hat sich meine Wut ein bisschen gelegt. Aber wie blickt ihr darauf?
Also ich finde es ganz spannend, weil wir ja immer große Debatten über Cancel Culture haben in diesem Land. Und ich habe immer gesagt, bei Sarah Wagenknecht, die schafft es, sich dreimal in der Woche in eine Talkshow reincanceln zu lassen. Und hier ist es ja das Gleiche, dass sozusagen diese Geschichte über die Cancel Culture, also dass ihn vermeintlich irgendjemand canceln will, so eine krasse Gegenreaktion hervorgerufen hat, dass man ihn zum Dschungelkönig gecancelt hat. Das heißt, oft ist diese vermeintliche Kampf gegen die Cancel Culture aus meiner Sicht viel existenter, als es eine tatsächliche Cancel Culture ist. Also man kann offensichtlich nach so einem Fall, ohne sich entschuldigt zu haben. Das war das, wo auch mein Störgefühl war. Ich bin gar niemand, der sagt, wer mal einen Fehler gemacht hat, der darf nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten, der darf nicht an solchen Shows teilnehmen. Ich meine, da hat auch schon mal jemand hier die Bergmann war, glaube ich, der Nachname, die ihren Ehemann.
Ingrid van Bergen.
Genau, Ingrid van Bergen, so rum war es. Umgebracht hatte, die aber dafür Reue gezeigt hat, die eine Strafe abgesessen hat, die sich mehrmals dafür entschuldigt hat. Das war natürlich eine viel, viel schwierigere Straftat, als wir hier darüber reden. Aber ich fand trotzdem dieses, dass so gar keine Reue da war und dass diese Identifikation stärker mit jemandem da ist, der vermeintlich für die Meinungsfreiheit gegen die böse Cancel Culture kämpft, als dass man verlangt oder auch irgendwie einfordert oder auch sympathisch findet, dass jemand Reue zeigt. Das hat mir auch etwas Sorgen gemacht, weil ich auch sagen würde, da ist zeigt sich so ein Kampf gegen eine vermeintliche Meinungsvormacht, die es so gar nicht gibt, die sich plötzlich auch in diesen Votings bei beim Dschungelcamp ausdrückt.
Also zuerst mal finde ich es sehr witzig, dass durch diese Debatte jetzt auch so, also seriöse Menschen und Medien jetzt so tun, als wäre Dschungelkönig ein richtiger Titel.
Das stimmt. Auch wir hier.
Ja,
können,
ja, so richtig so.
Also 8. März, Cem Özdemir, und jetzt so richtig relevant.
Ja, jetzt ist Dschungelkönig, Ihre Majestät. Herzlichen Glückwunsch.
Auch so krass wie Think Pieces überall, ne, in der Süddeutschen Zeitung und so.
Wirklich, und alle haben drüber geschrieben und so. Aber ich finde, trotz allem, ich diskutiere schon auch ernsthaft drüber, weil ich gucke es eben Dschungelcamp, weil ich es auch so ein bisschen so Sozialstudie und
voll.
Es ist aber einfach witzig und unterhaltsam, so braucht man nicht drüber reden, alles gut, immer getextet und so. Aber was mich stört, und ich sehe es ja auch so, es muss natürlich jeder eine zweite Chance bekommen, von mir aus eine dritte, vierte, was weiß ich. Was er getan hat, war furchtbar, wissen wir alle. Vor allem, weil er dem echten Antisemitismus, den es in diesem Land ja gibt, dadurch natürlich auch wirklich einen, also nochmal Vorschub geleistet hat. Ja. Und ich glaube, das muss einem ja bewusst sein. Und deshalb hätte ich natürlich schon auch erwartet, dass er zumindest mit einer gewissen Reue irgendwie reingeht. Aber selbst das hätte ich noch sagen können, ja, mei, gut, das muss ja er entscheiden. Aber er hat halt, und das finde ich krass, er hat einfach im Camp gelogen. Ja. So, also und nachweisbar. Und früher war das dann ja schon noch bei vorherigen Staffeln so, dass dann die Moderatoren auch einfach reingegangen sind ins Camp auch. Ja, ja, Witze machen, aber auch ins Camp gegangen sind und es zum Beispiel den Campern auch gesagt haben. Ja. Was ja nochmal eine ganz andere Dynamik dann auch reinbringt. Ja. Und ich erinnere mich, dass Sonja Zietlow und Jan Köppen das einmal kurz erwähnt haben, dass das mit dieser Verschwiegenheitsverpflichtung, die er, von der er immer behauptet hat, die er unterschrieben hat, dass das klargestellt wurde von den Anwälten, dass das nicht kam. Das wurde einmal so im Nebensatz erwähnt. Aber dann war es nie wieder Thema. Also er hat gelogen, sie haben auch gesagt, dass er gelogen hat, ja. Und es wurde nie wieder drüber gesprochen. Mm-hmm. Und das finde ich schon krass. Also diese, also dass er wirklich einfach so lügen kann und überhaupt nicht mehr drauf eingegangen wird, außer von den Campern, die das in dem Moment ja gar nicht wissen, dass er wirklich gelogen hat.
Ja.
Das finde ich einfach
krass. Ja, und der ja auch das Opfer, also Markus W., diesen Hotelmitarbeiter, in die Lage gebracht hat, dass der sich jetzt
nochmal äußern muss.
Weil also er ja auch angefangen hat, Zweifel daran. Genau. Das fand ich auch krass. Er hat zwar auf der einen Seite gesagt, ich habe diese Verschwiegenheitsverpflichtung, deshalb kann ich keine Reue zeigen. Ja. Und auf der anderen Seite ja relativ subtil wiederum an der Darstellung der Ereignisse Zweifel gestellt. Das heißt, dieses Opfer wird bestimmt wieder total retraumatisiert gewesen davon sein, weil er wieder in Frage gestellt wurde, weil er wieder angegriffen wurde, weil wieder er in so eine Ecke gestellt wurde. Und ich finde auch den Punkt, den du sagst, und das habe ich auch durchaus bei jüdischen Freunden von mir erlebt, die sagen, es gibt ja Orte, wo ich wirklich nicht mit David Stern hingehe. Also es gibt Orte, wo ich mich nicht traue, mit Kippa oder mit David Stern unterwegs zu sein. Und gerade deshalb fühle ich mich so verarscht, wenn jemand, der dieses Thema, was meine Lebensrealität ist, als Aufmerksamkeitsmaschine nutzt, als irgendwie ein Clickbait für Social Media, wenn das so überhaupt nicht eingeordnet wird. Und da fand ich auch RTL, ne, die sind keine Erziehungsanstalt und das ist eine Unterhaltungsshow. Aber wie du sagst, eigentlich kennt man es auch davon. Also ich finde gerade auch Sonja Zietlow ist ja durchaus jemand, der da auch einen Anspruch an eine Moderation hat, meiner Erfahrung nach. Ich mochte auch früher Dirk Bach wahnsinnig gerne, als er es noch gemacht hat. Und auch in dieser Stunde danach oder sowas, und da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, es war ja eine jüngere Frau aus dem Reality-Fernsehen mit dabei, Arielle, die war schon irre nervig. Also ich fand das auch sehr anstrengend, dieses jeden Tag mit jemand Neuem irgendwie einen Streit anzufangen. Aber dass man so das Gefühl hat, das wird als so viel verwerflicher gesehen als das offene Lügen. Da ist dann, finde ich, auch bei RTL irgendwann der Maßstab etwas verrutscht.
Ja, ja, und auch die gar keine Spitzen in der Moderation in diese Richtung.
Genau, wo man ja viel auch fast humoristisches
Spiel hätte machen können. Nee, und da hat RTL auch, und das muss man auch sagen, klar, Unterhaltungsfernsehen und RTL keine Bildungsanstalt, stimmt. Aber, das sage ich jetzt ja auch als ehemaliger Medienschaffender, wo auch bei einem Privatsender gearbeitet hat, der auch keinen Bildungsanspruch hatte, kann man, glaube ich, mal sagen. Aber eine Verantwortung haben alle Medien grundsätzlich mal. Alle, die nach außen senden, haben eine Verantwortung. Und wenn RTL dann zu dem Schluss kommt, eigentlich fänden wir es gar nicht schlecht, wenn dieser Gil Dschungelkönig wird, damit wir den danach dann auch noch weiter vermarkten können.
Ja.
Weil der lässt sich natürlich jetzt wunderbar vermarkten
für RTL. Es reden natürlich so viele Leute drüber, wie seit Jahren.
Es reden viele drüber und auch die Quoten waren ja entsprechend und so weiter. Und die Anrufe waren die höchsten seit der ersten Staffel und so. Also aus Sendersicht, sage ich mal, jetzt rein betriebswirtschaftlich gesehen, lohnende Geschichte, aber der Verantwortung als doch auch weit ausstrahlendes Medium, das einfach auch viele Menschen erreicht, egal wie und egal mit welchem Anspruch, dem überhaupt nicht gerecht geworden. Nicht, dass es bei RTL jetzt das erste Mal gewesen wäre, aber das finde ich schon auch nochmal bemerkenswert. Also da muss man dann wirklich auch nochmal sagen, okay, Medienkritik in dem Fall mehr als berechtigt, also RTL, shame on you.
Ja, und das habe ich so konkludiert, dass Marcel das in Zukunft moderieren muss. So. Ich würde sagen, das.
Fantastisch.
Das nehmen wir mit.
Das nehmen wir mit. So, gut, dass wir jetzt auch noch dieses hochpolitische Thema in diesem Politik-Podcast untergebracht haben. Und wir sind schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank, liebe Ricarda, dass du dir hier noch die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein bei Stadt, Land, Bund, dem einzig wahren besten Politik-Podcast des Landes. Und wir freuen uns einfach auf eine neue Folge. Und dann wirst du deine Aschermittwochsrede schon gehalten haben. Ist das Futur 1, 2, egal. Und dann wird auch schon die Landtagswahl geschehen sein.
Stimmt.
Ja, wir werden nach der Landtagswahl das nächste Mal sprechen.
Genau, also.
Denke ich.
Und wir können nicht so richtig miteinander wetten, weil wir alle aufs Gleiche wetten, ne?
Ja, wir wetten, glaube ich, alle aufs Gleiche.
Okay, jeder schenkt dem anderen eine Flasche Wein. Das heißt, wir machen es einfach so im Kreis und jeder hat am Ende immer noch eine Flasche Wein.
Genau, und wenn doch die CDU gewinnt, dann halt andersrum.
Kriegt ihr zwei Flaschen Wein.
Ja, nee, das wird schön. Nach der Landtagswahl, dann wird Lena hoffentlich auch wieder da sein, auch wenn du wirklich sie mehr als würdig natürlich vertreten hast und du jederzeit willkommen bist hier in unserem Podcast.
Ich komm gern wieder.
Das erste Mal mit Gast war eine Premiere. Nach vier Jahren der erste Gast.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Super.
Wir drehen uns gerne um uns selbst.
Wir hatten schon mal in den Ampelzeiten überlegt, dich einzuladen, aber die Erfahrung war, dass die Leute vom Bund hier immer dann schlecht weggekommen sind. Und
deswegen in Baden-Württemberg, ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Kaum zu glauben.
Ja. Okay, das war's für diese Folge.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Schöne Fastenzeit.
Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.